Stadt-Land-Fluss. Impulse für Waidhofen.
In der letzten Folge von Stadt-Land-Fluss haben wir uns intensiv mit dem Bereich Mobilität in Waidhofen beschäftigt. Wenn wir jetzt konkret an den Klimawandel denken, dann gibt es hier mehrere Felder, wo wir dringend Veränderungen brauchen. Stadtplanung und die Gestaltung urbaner Räume spielen hier eine wesentliche Rolle. Die Natur muss wieder mehr Raum in den Stadtzentren bekommen. Darüber wollen wir heute sprechen, gemeinsam mit Stefan Schmidt, dem Leiter der Abteilung Garten- und Landschaftsgestaltung an der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau in Wien und mit Bürgermeister Werner Kramer.
Hallo.
Grüß Gott.
Stefan, herzlich willkommen in Waidhofen. Erzählst du uns ein paar Worte über dich persönlich und dein tägliches Aufgabengebiet?
Ja, also persönlich kann ich sagen, ich komme aus Bayern, das hört man wahrscheinlich. Ich bin Landschaftsarchitekt vom Beruf und arbeite seit vielen, vielen, vielen Jahren in der Lehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau und eigentlich praktisch seit Anbeginn dieser Tätigkeit beschäftige ich mich mit Straßen und mit den Nebenflächen von Straßen. Immer mit allem, was heiß und trocken ist. Wir haben angefangen mit Blumenmischungen, mit Stauden- und Grasmischungen für trockene Standorte, wo wir mit Splitt und Kiesmaterialien experimentiert haben, dass wir weniger Unkraut in den Grünflächen haben, dass wir weniger pflegen müssen und wir haben uns Pflanzenmischungen ausgedacht, die ganz wenig Wasser brauchen und trotzdem gut aussehen und haben dann irgendwann mal angefangen, uns mit Stadtbäumen zu beschäftigen, mit Baumsubstraten, weil wir gemerkt haben, dass die Bäume, so wie sie in Wien, wir haben uns vor allem auf Wien konzentriert, am Anfang gepflanzt werden, wachsen die einfach nicht mehr, weil die Straßen sich so verändert haben, weil die Straßen so perfekt gebaut sind, dass für die Baumwurzeln kein Platz mehr unter der Fahrbahn bleibt. Das war früher, haben die einfach unter die Fahrbahn drunter gewurzelt. Also war Raum ohne Ende. Das gibt es heute nicht mehr, weil wir inzwischen fähig sind, Straßen so zu bauen, dass da nichts mehr reinpasst. Das ist nur noch für den Verkehr konzipiert und für die Infrastrukturleitungen natürlich. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass es nicht reicht, ein super Baumsubstrat zu entwickeln für die Baumscheiben, sondern dass die Bäume mehr Raum brauchen und haben entdeckt, dass die Kollegen interessanterweise vom Straßenverkehrsamt in Stockholm eine tolle Methode entwickelt haben, wie sie den Wurzelraum von Bäumen unter die befestigten Flächen erweitern. Und das haben wir gedacht, das wollen wir in Wien auch ausprobieren und haben angefangen zu experimentieren und haben dann gemerkt, dass es nicht so einfach ist, eine Methode von Skandinavien nach Österreich zu übertragen, weil wir haben ganz andere Materialien und wir haben eine ganz andere Kultur. Das war eigentlich das Erstaunliche. Wir haben in Skandinavien, oder zumindest so wie ich es kennengelernt habe, eine Kultur des Probierens und Scheiterns und nochmal Probierens und Verbesserns. Während wir in Österreich eine Kultur haben, wo die Sachen ganz genau erforscht werden müssen und dann machen wir sie und wehe, das funktioniert dann nicht. Das heißt, wir haben dann angefangen zu forschen zu dem Thema und haben eigentlich haben gemerkt, dass auch mit österreichischen Materialien können wir dieses Thema umsetzen, das Thema Schwammstadt, also Schwammstadt für Stadtbäume, also Material, das die Niederschläge aufnimmt, das sie speichert, Pflanzen verfügbar hält und was zu viel ist, versickert im Untergrund. Und wir können so den Bäumen wirklich viel, viel Raum zur Verfügung stellen unter den befestigten Flächen und schaffen diese Quadratur des Kreises, an denen wir jahrzehntelang eigentlich gescheitert sind, dass machen wir die Baumscheiben immer größer, dann haben wir keinen Platz für Fußgänger, Radfahrer und so weiter. Oder wir machen die Baumscheiben ganz klein, dann kümmern die Bäume. Und durch diese Technik kann man befestigte Flächen schaffen und praktisch unten drunter ein Stockwerk tiefer den Raum für Wurzeln.
Zu dem Prinzip der Schwammstadt kommen wir später dann noch einmal zurück. In puncto Klimawandel muss die Politik ja die großen Weichen stellen, aber auch kleine Projekte können den Weg in die richtige Richtung weisen. Welche Ansätze gibt es dafür in Waidhofen?
Ja, wir leben ja in Waidhofen in einem ganz besonderen Juwel. Die Stadt hat eine Geschichte, die weit über 800 Jahre zurückreicht. Sie ist historisch gewachsen, sie hat ein intaktes historisches Zentrum und einfach eine wunderbare städtebauliche Struktur. Und das ist den Verantwortlichen in Waidhofen seit langer, langer Zeit bewusst. Und vor über 25 Jahren ist da wieder ein Akzent gesetzt worden, indem man diesen Städtebau ganz bewusst in den Vordergrund gerückt hat und mit Ernst Beneder damals das sogenannte Stadtprojekt 1 ins Leben gerufen hat. Damals hat vor allem die Innenstadt ihr jetziges Aussehen mit den gepflasterten Plätzen bekommen, mit der konkaven Ausprägung der Plätze, mit den Elementen wie den Brunnen. Das Rathaus, in dem wir uns jetzt hier befinden, ist neu umgestaltet worden und, und. Wir haben dieses Projekt nach 25 Jahren wieder aufgegriffen. Im Jahr 2017 haben wir den Ernst Beneder beauftragt mit dem Stadtprojekt 2. Das heißt, da ist es darum gegangen, eine Analyse zu machen, was denn damals eigentlich vorgeschlagen worden ist, wieso manches gekommen ist, wieso manches nicht gekommen ist, wie haben sie die Rahmenbedingungen geändert. Und in dieser Art und Weise sind wir aus der Stadt auch hinausgegangen und haben eine ganz große Erweiterung vorgenommen, nämlich indem wir auch Grünräume in dieses Stadtprojekt mitgedacht haben. Der Ernst Beneder spricht da immer wieder in Anlehnung an Innsbruck von den Bergpersönlichkeiten, ich würde es eher Hügelpersönlichkeiten nennen, die wir da hier vorfinden. Aber das, was dabei ganz wesentlich ist, das hat auch die Diskussion der letzten Jahre gezeigt, Stadt, die Funktion eines Innenstadtzentrums, die Erwartungen an so ein städtisches Zentrum, die haben sich ganz deutlich gewandelt. Das hat natürlich mit der Entwicklung des Klimas zu tun. Und deshalb haben wir in Ergänzung dazu auch ein Manifest zu einer klimaaktiven Standortentwicklung beschlossen. Weil wir uns bewusst sind, und wenn ich sage wir, dann meine ich alle Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat, dass es nicht genügt, Städtebau aus architektonischer, baulicher Hinsicht zu sehen, sondern da spielt vieles, vieles zusammen. Da spielen Funktionen zusammen, da spielt eine Aufenthaltsqualität mit, da spielt auch ein Mikroklima letztendlich eine ganz, ganz große Rolle. Und genau deshalb oder diesen Ansatz verfolgen wir jetzt mittlerweile in einer integrierten Form, dass wir sagen, ja, wir kombinieren die unterschiedlichsten Ansätze und wir müssen auch immer wieder adaptieren und wir müssen uns von althergebrachten Vorstellungen verabschieden, aber wir sind uns auch bewusst, dass wir dabei die Menschen mitnehmen müssen. Veränderung bedeutet immer eine Herausforderung für die, die betroffen sind. Aber ja, dieses Thema des Grünraumes, das spielt in den Entwicklungsperspektiven dieser Stadt Waidhofen eine ganz, ganz große Rolle.
Und mehr Grünraum im Stadtzentrum, da gibt es in Waidhofen jetzt ein konkretes Projekt mit Stadtbäumen. Stefan, um wieder zurückzukommen zu dem Prinzip der Schwammstadt, du hast dieses Prinzip ja eigentlich nach Österreich gebracht. Mhm. Was ist das jetzt konkret? Was kann man sich genau darunter vorstellen?
Naja, ganz konkret geht es darum, den Bäumen, oder wie, na, ich muss vielleicht anders anfangen. Also, ein Baum, wozu brauche ich einen Baum in der Stadt? Sicher schaut er auch hübsch aus, aber ich brauche ihn vor allem als Infrastrukturelement. Ich brauche den Baum einfach als ein Lebewesen, das mir Schatten spendet, das mir vielleicht den Wind ein bisschen abhält, das Dreck aus der Luft filtert, das Sauerstoff produziert. Und um diese Funktionen erfüllen zu können, brauche ich Bäume, die relativ groß sind, also die große Kronen haben, um auch ordentlich Schatten zu spenden, die große Kronen haben, um auch ordentlich Dreck aus der Luft zu filtern. Und damit, und wenn wir über große Kronen von Bäumen reden, dann vergessen wir meistens, dass ein Baum kein Lichtmast ist und dass ein Baum auch kein Verkehrszeichen ist. Ein Baum hat ungefähr so viel Wurzeln, wie er Krone hat. Das heißt, ich habe Wurzelvolumina von einem Baum, der 40, 50 Jahre alt ist, hat bis zu 100 Kubikmetern Wurzelraum. Das sind keine Festmeter, aber das ist ein Raum, der von den Wurzeln erschlossen wird. Und nur wenn er das hat, kann er in Ruhe und schön alt werden. Und wenn er das nicht hat, dann stirbt ein Baum nach 20 Jahren, nach 30 Jahren. Und das Verrückte ist, dass das auch tatsächlich passiert. Wir haben in den großen Städten, ich kann jetzt nicht sagen, wie das in Waidhofen ist, aber in den großen Städten Wien, Linz, Berlin, München, haben wir noch nie so viele Bäume gepflanzt wie heute. Und die Bäume sterben uns tatsächlich nach 20 Jahren einfach ab. Wir sehen das, wenn wir aufmerksam durch die Stadt gehen, sehen wir das an den abgeschnittenen Baumstümpfen. Die haben einen Durchmesser von vielleicht so wie eine CD. Ja? Das ist 20 Jahre, dann sind die Bäume hin. Und das Blöde ist, 20 Jahre, das ist, dann fängt der Baum gerade erst an, seine Funktion als klimaregulierendes Infrastrukturelement, sage ich jetzt mal hochgestochen, zu erfüllen. Und das passiert, weil der Baum in der Stadt einfach nicht genug Wurzelraum hat. Und da setzt dieses Schwammstadtprinzip an. Das ist jetzt technisch gesprochen eine Matrix, also eine Struktur aus grobem Material, aus groben Steinen. Das sind Steinbrocken bis zu 15 cm im Durchmesser, die eingebaut werden als Unterbau unter einer Straße, die hochverdichtet werden. Das Tolle daran ist nur, dass dazwischen einfach Hohlräume bleiben, weil die alle ungefähr gleich groß sind. Bleibt dazwischen etwa 30% Hohlraum. Das sind pro Kubikmeter 300 Liter. Diese 300 Liter die sind vorhanden, auch wenn der Boden oder wenn dieses Material ganz stark verdichtet ist. Und diese 300 Liter kann ich dann füllen mit einem feineren Material, das Luft, Wasser und Nährstoffe speichert und in dem sich der Baum bewegen kann, ohne dass er die Fahrbahnoberfläche hebt, ohne dass er in Kanäle reinwächst oder sonst irgendwelchen Unfug anstellt, um den er nicht rumkommt, wenn er seine Wurzeln irgendwie entwickeln will. Und das ist die Idee der Schwammstadt. Also ich habe eine verdichtete Fläche, ich habe genug Hohlräume dazwischen, wo sich die Wurzeln bewegen können. Ich brauche davon ein relativ großes Volumen, vielleicht 30, 40 Kubikmeter pro Baum. Die kann ich irgendwie unter der Fahrbahn unterbringen, unter der Tragschicht der Fahrbahn, sodass sich die Wurzeln da unten ausdehnen können. Und ich kann damit den Bäumen für die nächsten 20, 30 Jahre ein durchwurzelbares Volumen zur Verfügung stellen. Ich kann das aber noch viel weiter gehen. Ich kann dieses Material auch verwenden und keinen Feinboden für die Wurzeln einschlemmen, sondern ich kann das einfach leer lassen. Dann kann dieselbe Struktur, ist dann in der Lage, Starkniederschläge für den ersten Schwall von einem Starkregen zu retendieren, das heißt zurückzuhalten, langsam zu versickern und was dann zu viel ist, in den Kanal zu lassen. Dadurch entlaste ich die Kanäle, wenn ich möchte. Das ist die zweite Möglichkeit, die ich habe. Das ist für viele Städte, ich kann da wieder nur Skandinavien zitieren, weil die sind einfach auf einem anderen Stand als wir, die bauen das, weil die Alternative ist, für viele Städte das Kanalsystem zu erweitern, weil wir haben heute Niederschläge, die als Starkregen kommen, dafür sind unsere alten Kanäle einfach nicht gebaut. Die sind eher für den Landkommunen Landregen gemacht, aber nicht für das, was wir heute erleben, diese monatelange Trockenheit und dann die wahnsinnigen Gewitter. Und da bietet das Schwammstadtsystem auch eine Lösung an.
Und wo in Österreich findet das jetzt überall Anwendung?
Wir machen Forschung dafür. Wir haben einen Arbeitskreis, in dem wir so einen Kollegen in das Thema einführen. Da sitzen Leute aus Gemeinden drin, da sitzen Landschaftsarchitekten drin, Gärtner drin. Und wir machen Projekte, wir begleiten Projekte jetzt aktuell in Linz, in Graz. In Wien machen wir auch tatsächliches Monitoring, wo wir auch messen, was mit den Bäumen passiert. In der Seestadt in Aspern, das ist also so ein ganz großes Stadterweiterungsgebiet in Wien, probieren wir gerade aus. Wir haben aber auch Projekte in kleinen Orten, in Lanzenkirchen oder in Mödling oder in kleineren Gemeinden. In Eggenburg fangen wir jetzt was an. Also es ist so, dass wir eigentlich quer durch... In Innsbruck bauen wir jetzt gerade ein Schwammstadtprojekt an einen neuen S-Bahn-Knoten. Die haben dasselbe Problem, die wollen gern viel befestigte Fläche haben, sie wollen aber auch große Bäume haben, um Schatten zu spenden und sie wissen nicht, wohin mit dem Niederschlagswasser. Und dafür entwickeln wir Konzepte, wie wir das Wasser in den Untergrund einleiten, den Bäumen zur Verfügung stellen und das, was zu viel ist, versickert im Boden.
Und bald auch in Werthofen?
Ja, für uns ist dieses Thema eigentlich aus zweierlei Hinsicht ganz interessant. Das erste ist, wo ich persönlich vor einigen Jahren darauf gestoßen bin, in der Frage unserer Allee, in der Burgsteiner Straße, Burgsteiner Allee, wo wir ja eine Lindenbaumallee vorfinden, die anlässlich des Jubiläums von Kaiser Franz Josef damals gesetzt worden ist. Das heißt, das sind wunderschöne Bäume, die aber auch schon einige Jahre auf dem Buckel haben, über 110 Jahre. Und insbesondere sind die damals vor ungefähr 40 Jahren einmal so ganz radikal gekappt worden. Das tut denen natürlich nicht gut. Und wir haben immer wieder bemerkt, dass manche dieser Bäume früher, manche vielleicht noch ein bisschen später, auch Probleme bekommen und auch einmal irgendwann an ihr Lebensende kommen werden. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, wie man insbesondere bei so einer stark befahrenen Straße wie dort, wie soll man da eigentlich, wo alles zu asphaltiert worden ist, verständlicherweise, weil das damals auch die einzige Durchzugsstraße ins Ibstal gewesen ist, links und rechts davon die Gehsteige. Das heißt, die Bäume haben kaum mehr Grünraum, als eigentlich jetzt ihr Stammdurchmesser ist. Und da haben wir uns damals schon die Frage gestellt, grundsätzlich, ja, wie tun wir da eigentlich irgendwann einmal in 10, 20 Jahren, wenn die erneuert werden sollten? Und damals ist mir dieses Schwarmstadtprinzip einmal das allererste Mal irgendwo untergekommen und man schiebt das natürlich auf die lange Bank, weil man sagt, okay, gut, was in 20 Jahren ist, das ist ja irgendwie vielleicht nicht mehr ganz, vielleicht betrifft es einen nicht so ganz persönlich, aber wir haben jetzt tatsächlich diese Situation, dass wir im vergangenen Jahr beginnen haben müssen, einzelne Bäume zu entnehmen und wieder neu zu setzen. Und da stellt sich natürlich die Frage nach dem Untergrund. Man wird nicht mehr dort, wo es jetzt verdichtet ist, einfach jetzt in einer Grube den Baum hineinsetzen und sagen, schauen wir mal, was da daraus wird. Sondern eigentlich hätte man ja natürlich gern auch den Anspruch, dass das auch die nächsten 110 Jahre mindestens weiter überlebt. Und das ist dieser eine Aspekt, wo ich fest davon überzeugt bin, das wird zwar eine Aufgabe werden, aber wenn man das ernst nimmt, dann kommt man eigentlich um dieses Prinzip nicht umhin, weil es einfach schlau ist und weil es diese Mehrfachnutzung des Bodens auch ermöglicht. Und das Zweite, wir haben immer wieder auch im Zuge der Gestaltung der Innenstadt das Thema, mehr Grün in dieser Innenstadt hineinzubringen. Und da haben wir natürlich die Herausforderung, dass wir ein architektonisches Ensemble haben, das Städteplaner gern einfach als puristisch und unbegrünbar hier gern wirklich auch sehen würden. Auf der anderen Seite, wir merken die Sehnsucht danach. Also es braucht einfach auch diese Elemente, um die Aufenthaltsqualität zu steigern. Und so haben wir uns in einem durchaus längeren Prozess im Rahmen der Stadterneuerung dorthin entwickelt, dass wir gesagt haben, ja, mit dem Ernst Beneder gemeinsam, es gibt einen definierten Bereich, dort möchten wir gerne hier wirklich fix Bäume pflanzen, um ihre Funktion zu haben, das heißt Schattenspender, um die Funktion auch des Mikroklimas hier zu haben und auch durchaus einen städtebaulichen Aspekt hier zu setzen. Und da haben wir uns dem Thema, so wie es halt ist, auch ganz österreichisch, so wie es beschrieben worden ist, des Probierens einmal genähert oder vielleicht eigentlich unösterreichisch.
Das unösterreichisch.
Unösterreichisch. Völlig unösterreichisch. Ja. Haben wir gesagt, na, was ist, wenn man das einmal in Tröge setzt? Na, Tröge, das wird nicht so richtig funktionieren. Na, dann ist gekommen, na, in Wien machen wir das ja auch, da heben wir einfach eine Grube heraus und setzen den Baum hinein. Und der Georg Brenn hat dann den Stefan Schmidt ins Spiel gebracht und hat gesagt, ich kenne da jemanden, der ist Experte dafür, den sollten wir herholen. Und ich war bei dem Termin leider nicht dabei, aber der Georg hat mir das dann so berichtet, dass er gesagt hat, ja, bei dem Termin, der Stefan hat einmal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, nein, Mann, so geht es einmal gar nicht. Ja, pro Baum 35 Kubikmeter, wenn dort insgesamt 4 Bäume gepflanzt werden sollen, dann ist das schon auch durchaus eine entsprechende bauliche Herausforderung. Was natürlich wiederum mich als Bürgermeister ein bisschen irritiert hat, weil wir hatten das ja auch so vor, dass wir gesagt haben, na, wenn wir eh nur ein bisschen eine Grube ausheben müssen, dann haben wir das Ganze bis Ostern fertig. Und spätestens dann, damals hatten wir noch die Erwartung, dass in der Karwoche Erleichterungen da sind, dann können wir den Leuten schon ein bisschen ein Flaniergefühl hier bieten. Aber das war dann relativ rasch klar in den Gesprächen, wenn wir das machen, dann wollen wir es einfach ordentlich machen. Und deshalb gehen wir jetzt diesen Weg gemeinsam und werden dort wirklich den Unterbau ordentlich vorbereiten. Mit all dem, was dazugehört. Das heißt, insgesamt wären das für diese 4 Bäume durchaus 140 Kubikmeter, die wir hier bewegen. Aber das Ganze hat auch einen Vorteil, weil wir im Sommer ja ohnehin eine Pflastersanierung am Freisinger Berg vorhaben. Das heißt, da werden wir in den Sommermonaten diese baulichen Maßnahmen setzen, wieder die Oberfläche vorbereiten, bis auf die Auslassungen, wo dann im Herbst die Bäume gesetzt werden können. Und eigentlich freut es mich, dass wir diesen Prozess des Denkens, des Mitdenkens, des Entwickelns gemacht haben, weil wir damit auch eine Kompetenz aufbauen, die dann, wenn es darauf ankommt, und jetzt komme ich wieder zurück auf die Allee oder auf andere Situationen, wo wir einfach das in unserem Bewusstsein drinnen haben und Fehler einfach vermeiden können. Also finde ich wirklich eine sehr schöne Sache, wie sich da der Kreis dazu schließt, noch dazu, wo wir vorher gerade darüber gesprochen haben, dass der Stefan Schmidt eigentlich auch mit der Planung des Krautbergs vor sehr, sehr langer Zeit seine ersten Fußspuren hier in Waidhofen hinterlassen hat und jetzt wir wirklich auch mit diesem innovativen Prinzip der Schwarmstadt tatsächlich ein ganz ein tolles Projekt umsetzen werden.
Zur Schwarmstadt wollte ich nur eins sagen, es geht jetzt nicht darum, das überall zu machen. Es geht darum, es ist dort sinnvoll, wo ich ohnehin eine Oberflächensanierung vorher, wo ich ohnehin in die Fläche eingreifen muss, weil sonst wird es wirklich sehr teuer. Aber dort, wo ich ohnehin die befestigten Flächen neu mache, muss ich den Unterbau angreifen, ich muss ohnehin in das Gelände hineingehen. Und da ist es dann, finde ich, durchaus von den Kosten her akzeptabel. Und ich muss es vor allem dann dort machen, wo ich keine andere Chance habe, dem Baum wirklich ausreichend Wurzelraum zur Verfügung zu stellen. Also in einer Allee, die durch die letzten Endes durchs Grüne geht, wo die Bäume nach links und rechts in die Au oder in die Wiesen rauswurzeln können, brauche ich das nicht. Ich brauche es dort, wo die umgebenden Flächen so verdichtet sind, dass ich mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Wurzeln in den Untergrund bringe und wo ich die Flächen dort auch so saniert habe, straßenbautechnisch ganz korrekt, dass hier die Unterbauten einfach ganz, ganz dicht und fest sind. Dort brauche ich das. Dort muss ich das unbedingt machen. Sonst kann man natürlich Bäume einfach so, also Baumpflanzen wird jetzt nicht zum Kostentreiber in der Stadt, aber dort, wo man es wirklich langfristig haben will, dort und wo alles außenrum verdichtet ist und wo ich die Oberfläche so haben will, dass ich flanieren kann und nicht im Slalom um irgendwelche bepflanzten Baumgruben rumlaufen muss, da kann ich das durchaus machen. Das ist wirklich sinnvoll. Und ich muss halt eins, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, das muss ich den Waidhofenern natürlich schon verraten, dass wenn die Klimaprognosen so weitergehen, wie wir das jetzt in den letzten 10 Jahren gesehen haben, dann haben wir in 20, 30 Jahren hier Temperaturen wie in Mittelitalien. Also das steigt jedes Jahr an. Das heißt, das Bedürfnis nach Schatten und Kühle im Freien wird einfach wachsen. Und wenn ich als Stadt klug reagiere oder klug handle und nicht reagiere, dann muss ich jetzt die Bäume pflanzen, weil ein Baum hat seine Krone, unter der ich mich in den Schatten setzen kann, ja nicht sofort. Das ist ja keine Instant-Maßnahme, sondern das dauert 20, 30 Jahre, bis ich den Effekt habe, den ich mir wünsche. Das heißt, wenn ich jetzt nicht pflanze, in 20 Jahren ist es zu spät. Also ich muss jetzt handeln, schon vorausschauend auf die Zeit des fortgeschrittenen Klimawandels oder der Klimakrise, sollten wir eigentlich in Wirklichkeit sagen. Also das ist, finde ich, nochmal eine große Motivation, sich gut zu überlegen, wo möchte ich gern Bäume haben, wo möchte ich gern in Zukunft ein angenehmes Mikroklima haben, weil eins muss uns klar sein, wir können unsere Gebäude, wir können hier Klimaanlagen einbauen, dann halten wir es schon aus, aber sobald wir auf die Straße gehen, geht das nicht mit der Klimaanlage. Das geht nicht. Das Einzige, was ich machen kann, ist Bäume. Das ist das Einzige, was geht. Die Wiener probieren es mit Nebelduschen, aber das ist Deko, das ist Spielerei. Was wir brauchen, sind Bäume. Das ist das Einzige, was uns wirklich hilft. Schatten plus Kühle plus Filter.
Wie geht es jetzt aber eigentlich in Wien, wo ja auch natürlich die Stadtplanung gerade an den historisch bedeutenden Plätzen vermutlich auch, ja, mitspricht oder wo man eigentlich diese Aspekte miteinander zu einer Synthese bringen muss. Einerseits die historischen denkmalgeschützten Gebäude, da geht es auch um Sichten, auf der anderen Seite diese Frage des Mikroklimas, dann wahrscheinlich auch noch Infrastrukturen, die in so einer alten Stadt irgendwo ungeordnet gewachsen, im Boden drinnen liegen. Das ist ja ein permanenter Kompromiss vermutlich.
In Wien ist es, also das ist natürlich, Wien ist natürlich ganz stark bezirksgesteuert. Also das kommt immer darauf an, in welchem Bezirk man sich bewegt. Im 7., 8. Bezirk ist das kein Thema. Die Neubaugasse hat, ich glaube, 30, 40 neue Bäume gekriegt. Da sind wir nicht in die Breite gegangen, aber in die Tiefe. Weil es ist ja, da sind wir 2 Meter tief runtergegangen mit den Baumgruben. Es geht ja ums Volumen. Das Volumen kann flach und breit sein, das Volumen kann aber auch nach unten gehen. Das heißt, wir sind ja mit dem Schwammstadtthema flexibel. Dort wird momentan, finde ich, wirklich kühn und fast hemmungslos gepflanzt. Ja? Wobei die Frage, die wir uns in Wien stellen müssen, ist, es ist, wie soll ich das sagen, es ist eine Sache, einen Baum zu pflanzen, aber es ist eine andere Sache, den Baumstandort, so wie du das wunderbar gesagt hast, so vorzubereiten, dass der Baum auch alt werden kann. Also, einen Baum zu setzen, geht super schnell, aber dass der Baum dann auch wirklich lebt und leben kann, das ist schon eine größere Sache und es erfordert ein bisschen mehr Management und ein bisschen mehr auch bauliche Eingriffe. Und da sind einige Bezirke ganz gut unterwegs. Andere machen dann eher so Aktionismus und sitzen, wir pflanzen 700 neue Bäume, die werden halt irgendwo hingepflanzt und was aus denen wird, ist wurscht. Aber wenn ich es ernst nehme, dann muss ich mir gut überlegen, wo ich die Bäume pflanze. Ich bin jetzt eingeladen, als beim Umweltausschuss im 1. Bezirk zu beraten. Da werde ich denen genau dasselbe erzählen, wie ich euch erzähle, dass es wichtig ist, jetzt zu pflanzen und nicht zu warten. Ja, das ist super wichtig. Ich bin in einem guten Kontakt mit der Stadtgartenverwaltung in Zürich und die haben mich begeistert. Der Stadtgartendirektor von Zürich hat mir gesagt, er weigert sich, Bäume zu pflanzen. Er pflanzt nur dort Bäume, wo der Baumstandort so aufbereitet ist, dass der Baum auch langfristig überleben kann. Sonst tut er das einfach nicht. Und wenn er die Wahrheit spricht, dann hat er gesagt, wir legen alle Infrastrukturleitungen in die Fahrbahnmitte, in einen Kollektor. Das machen wir jetzt standardmäßig, damit links und rechts Platz frei ist für Baumpflanzungen, weil wir in unserem Klimakonzept für Zürich den Baum als Leitelement für Klimaresilienzmaßnahmen im Freien haben. Und Klimaresilienzmaßnahmen funktionieren nur dann, wenn Wurzelraum da ist. Und dazu müssen die Leitungen leider Gottes an eine Stelle konzentriert in die Fahrbahn. Und das Geld müssen wir in die Hand nehmen, sonst ist diese ganze Investition in Baumpflanzungen völlig sinnlos. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Mal schauen, was die Waidhofener machen.
Mich schreckt das gerade ein bisschen.
Ja, aber Zürich ist nicht Waidhofen. Ja, das ist, ja, die goldenen Nasen sind in der Schweiz zu Hause.
Ja, abgesehen davon, ich glaube, man muss schon auch berücksichtigen, wie die individuelle Lage ist. Ich meine, dieses städtische Zentrum von Waidhofen ist äußerst überschaubar. Ja, wir haben die Ibs, die vorbeigeht. Das sind Naturlandschaften, die fast bis an die Stadt heranragen. Also ich denke mir, von dem her kann man auch mit beurteilen, welchen Effekt denn man damit letztendlich erzielen möchte und
hier
muss.
Hier bin ich zu Fuß in den schönsten Landschaften. Und was mir an Waidhofen so gut gefällt, ich habe kein Einkaufszentrum außenrum. Also es gibt hier ist nicht, was in den meisten Städten passiert ist, dass die Städte sich selber totschlagen mit diesen blöden Einkaufszentren außenrum. Die Altstadt stirbt aus. Wie ich hier angekommen bin, ich war schon ewig lang nicht mehr da, es ist immer noch ein intaktes Zentrum, es ist unfassbar. Und dieses Zentrum muss man jetzt halt ein bisschen klimatisieren, dass man es besser aushält, wenn es hier wirklich immer heißer wird. Was nach allem, was wir sehen, zu erwarten ist. Mhm. Also das ist fantastisch. Also die Stadt, die nicht durch einen zerstörten Gürtel von Gewerbeparks verschandelt ist und sich selber das Leben abschnürt, das ist schon allein, das ist schon unglaublich. Das Hut ab.
Jetzt sind 4 Bäume konkret am Freisingerberg geplant in der Innenstadt. Gibt es noch weitere Standorte, die eventuell in Frage kommen werden oder angedacht sind?
Ja, wir haben am unteren Stadtplatz ja einen Mobilitätsknoten vor. wo einfach wirklich auch der untere Stadtplatz mit den wegführenden Gassen zusammenläuft, wo die Bushaltestelle für den Citybus früher gelegen ist, wo wir sie jetzt wieder zurückverlegen, weil wir einfach merken, dass dort die beste Aufenthaltsqualität für gerade so ein öffentliches Verkehrsmittel auch gegeben ist. Man darf sich nicht davon leiten lassen, das haben wir vor 2 Jahren einmal probehalber gemacht, aber wir haben unsere Lehren daraus gezogen, wo wir gesagt haben, wir legen die Citybus-Haltestelle dorthin, wo wir möglichst wenig Parkplätze für den Individualverkehr verlieren, um den Preis, dass das niemals wirklich attraktiv war, dass das niemals wirklich angenommen worden ist. Da gehen wir wieder einen Schritt zurück, aber wir machen noch etwas dazu, indem wir eben auch ganz konzentriert dort Fahrradabstellplätze auch noch situieren werden. Und gerade der Platz eignet sich ja grundsätzlich auch dafür, dass man auch dort drüber nachdenkt, einzelne Grünmaßnahmen zu setzen. Das können durchaus Bäume sein, aber da möchten wir gern den Schritt gehen, das ist so, wie ich es eingangs erwähnt habe, Veränderungen, da muss man Menschen mitnehmen. Und eine solche Veränderung, dass man sozusagen weggeht von der heiligen Kuh Individualparkplatz für den Pkw hin zu autofreien Zonen, das haben wir auch in diesem Manifest festgeschrieben und das gehen wir jetzt auch dort. Aber ich würde da gern einen Schritt gehen, wo man einfach auch ganz bewusst etwas ausprobiert. Das heißt, dort möchten wir gerne zuerst einmal in trögen Bäume hinstellen. Aber wir haben uns vorher darüber unterhalten, dass es vielleicht ganz geschickt wäre, bereits solche Bäume hineinzusetzen, die man später dann auch dort gut situieren könnte, wenn sie denn hinpassen. Das werden wir jetzt in der nächsten Zeit noch genauer abstimmen. Aber diese Vorgangsweise des langsamen Heranführens, des Gewöhnens, das halte ich durchaus auch für sinnvoll, weil starke Brüche einfach auch zu Widerstand führen. Und ich glaube, diesen Weg haben wir in den vergangenen Jahren nicht begangen und sind durchaus erfolgreich damit gewesen, auch was eben dieses Innenstadtzentrum betrifft, wo wir immer gesagt haben, das ist uns das Wichtigste und wenn wir miteinander, heißt Hausbesitzer, Gewerbetreibende, Handelstreibende, Politik und Bürgerinnen und Bürger, denen ja diese Innenstadt ein besonderes Anliegen ist. Das ist ja auch bemerkenswert, dass die Waidhofenerinnen und Waidhofen dieses Zentrum nicht irgendwie betrachten, sondern das ist schon vom Herzen her gefühlt das, wo das Herz der Waidhofener am deutlichsten, am lautesten schlägt, dass wir den Weg wirklich miteinander gehen. Und ich glaube, dass wir da mit diesem Ausprobieren durchaus auch ein Mittel haben, eine Strategie, die erfolgversprechend sein kann.
Aber dennoch ist alles eingebunden eigentlich in ein Stadtplanungskonzept, das grüne Netz, das hast du ja eingangs schon erwähnt. Stefan, wie wichtig ist so ein ganzheitliches Konzept, wenn wir an die Begrünung unserer Städte denken?
Naja, das ist, wenn es mir gelingt, dass mich Grünelemente begleiten, ich glaube, Waidhofen hat auch ein Parkleitsystem.
Ja.
Vom Parkplatz am Stadtrand bis in die Innenstadt, wenn ich einen grünen Leitfaden habe, ich finde die Auswahlmöglichkeit ist so wichtig, dass ich in der Stadt grüne Wege habe, aber auch durchaus urbane, graue, gepflasterte Wege. Also das wäre das Optimum, dass ich immer die Wahl habe, wie ich mich in der Stadt bewegen will, in grünen Zonen oder in eher befestigten Zonen, in verdichteten Zonen, in Zonen, wo ich ein bisschen mehr Raum habe. Und Waidhofen hat ja dort, seit ich Waidhofen kenne, wird an dem Thema gearbeitet. Parkleitsystem, ich muss nicht in die Stadt reinfahren, ich kann attraktive Wege in die Stadt hinein schaffen. Diese attraktiven Wege sind von Grün begleitet, also und irgendwo verzahnt sich das dann, wenn ich jetzt als kleines Beispiel den Freisinger Berg nehme, irgendwo verzahnt sich das dann, dass die Bäume sozusagen, dass das Grün auch seinen Weg in die graue, in die alte, verdichtete Stadt findet. Also das ist optimal.
Wobei wir dann noch einen Schritt weiter gehen wollen, auch angeregt von der Gerlind Weber bei einem Symposium einmal, wo wir das erste Mal mit diesem Thema des grünen Netzes als Begriff befasst worden sind und konfrontiert worden sind. Und die hat das sehr schön gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, normalerweise im örtlichen Entwicklungskonzept, ja, da legt man fest, wo findet Besiedlung statt und vielleicht maximal macht man auch Siedlungsgrenzen. Dann legt man die Verkehrsachsen durch, dann macht man auch Betriebsgebiete und das war's dann. Und sie hat eigentlich uns den Floh ins Ohr gesetzt durch diesen Vortrag, dass man da noch eine Ebene drüber legt, nämlich dass wir unsere Grün- und Freiräume auch dort ganz klar dokumentieren, aber auch dann festlegen, wie komme ich von dem einen Freiraum zum anderen, sodass ich dann mit Wegen, mit Grünelementen, mit klar, auch mit Festlegungen, wie schaut denn eine Bepflanzung typischerweise aus, sodass wir wirklich dann ein Netz drüber kriegen und wenn man das drüber legt, dann erkennt man Schwachpunkte und weiß, okay, da muss ich noch einmal ansetzen. Also für uns war das schon wirklich prägend und das hat sich irgendwo so festgesetzt im Hinterkopf, dass das ein ganz, ganz wichtiges Planungselement nämlich sein kann. Dass man nicht gefühlt hergeht und sagt, ja, da ist eh grün und dort ist es auch, sondern auf die Bedürfnisse wirklich Rücksicht nimmt und sich ganz genau anschaut, ja, wenn ich. Für uns war eine Zeit lang immer das Wichtigste, wie komme ich von den Parkplätzen, weil du es gerade angesprochen hast, zur Innenstadt. Das sollte möglichst attraktiv sein. Da haben wir auch noch einigen Handlungsbedarf, gebe ich gleich zu. Aber das muss man noch weiterdenken, ja, weil es kommen ja nicht nur Leute von den Parkplätzen in das Stadtzentrum, sondern wenn wir nachverdichten, dann gibt es eben einen zweiten Ring rund um das Zentrum, wo diese Nachverdichtung passiert. Und auch von dort muss ich attraktiv zu Fuß oder mit dem Rad in die Stadt kommen. Oder ich habe andere Funktionen wie ein Freizeitzentrum, das halt eher am Stadtrand derzeit liegt. Ja, auch das muss in dieser attraktiven Art und Weise erreichbar sein. Und das ist zumindest für mich diese Funktion des grünen Netzes, dass ich das wirklich mitdenke und nicht nur sage, okay, gut, ich habe eh eine Straße, wie komme ich dorthin, sondern dass ich ganz bewusst darauf Rücksicht nehme, dass ich einfach in einer Atmosphäre mich dorthin bewegen kann, vor allem auch zu Fuß und mit dem Rad, dass man den Weg gern geht, ja, und nicht sagt, um Gottes Willen, da kann ich gleich mit dem Auto fahren oder mit was auch immer. Also das finde ich einen ganz wesentlichen Aspekt dieses grünen Netzes und ich würde auch ganz gern dann letztendlich, wenn es einmal so weit kommt, das örtliche Entwicklungskonzept wieder zu erarbeiten, dass man da sogar ein Landschaftskonzept wirklich mitdenkt. Und dann hat man das ein für alle Mal fertig und kann bei allem, was man tut, ja, irgendwie ein gutes Gefühl haben, dass man das Richtige tut, weil man sich im Vorfeld überlegt hat und nicht situativ, na, jetzt müssen wir da schnell was machen, was tun wir denn, irgendetwas zu machen und im Nachhinein kommt man drauf, na, das hätte eigentlich besser sein können in den Funktionen.
Ja, bin ich absolut derselben Meinung. Also es ist vielleicht sogar der Gedanke möglich, dieses grüne Netz mal zuerst aufzubauen und zu schauen, wie entwickelt sich denn dann die Stadt hier außenrum, weil meistens ist das grüne Netz an bestimmte Strukturen gebunden, an Bachläufe, an freie Flächen und dann ranke ich sozusagen meine Stadtentwicklung da, verflechte ich meine Stadtentwicklung mit den Grünstrukturen. Dann schaffe ich, glaube ich, eine optimale Situation. Weil was wir wirklich beklagen was uns dann so wehtut, wenn wir dann in die Stadtplanung vieler Gemeinden reinschauen, dass das Grün oder ich sage jetzt nicht das Grün ist ja schon zu allgemein, die Bäume meistens, es geht meistens um Bäume und dass die dann halt irgendwo, wo noch Platz ist, wird halt dann ein Baum hingesetzt. Da lassen wir halt ein Loch frei, da setzen wir einen Baum rein. Man kann es auch andersrum denken. Ich denke die Bäume als Infrastruktur für Beschattung zum Beispiel, das wäre jetzt mal ein gutes Thema und da außenrum entwickelt sich dann meine Straße und meine Gehwege und meine Bebauung. Und das ist sozusagen das Rückgrat der Stadt, das ist das grüne Rückgrat der Stadt. Da entlang entwickle ich dann meine Stadtplanung. Das wäre ein Gedanke, der wirklich so mal eine neue Dimension in das Ganze bringt. Also wenn der Weg, das wäre fantastisch.
Und man muss sich auch Gedanken machen im Bereich der modernen Architektur. Auch hier wird Stadtbegrünung ein immer wichtigeres Thema spielen. Wie geht Werthofen an diese Sache heran?
Ja, dort, wo wir größere Projekte haben, die von öffentlichem Interesse sind, ich sage jetzt einmal ein größerer Wohnbau in der Nachverdichtung, das ehemalige Bene-Areal auf der Zell, das wir in einem Architekturwettbewerb mit der Genossenschaft Alpenland hier entwickelt haben, dort war von Anfang an ein Landschaftsplaner dabei. Da war ein Architekturwettbewerb, 11 Büros quer durch ganz Österreich, renommierte Büros und eine Pflichtvoraussetzung war, es muss dort auch in diesem Gebiet, wo man einmal sagt, naja, das ist ja eh wirklich das Zentrum der Zell eigentlich, wo man überhaupt nicht über Landschaft nachdenken würde, auf den ersten Blick oder vor einigen Jahren noch nicht nachgedacht hat, war ganz klar, da muss ein Landschaftsplaner Teil von dem Ganzen sein. Das heißt, die Platzsituation, die auf einmal dann dort entsteht und die wird entstehen, die ist von diesem Gedanken geprägt. Und das ist nicht etwas, das man im Nachhinein draufstülpt, sondern das muss von vornherein gleich mitgedacht sein.
Das ist prädestiniert für das Thema Schwammstadt, weil da baue ich from the scratch, von null auf. Da kann ich zum Beispiel einen Stadtplatz so gestalten, dass unten drunter ein großes sozusagen Reservoir für Niederschlagswasser ist. Das wird dort retentiert. Ich kann die Kanäle dort schon von Haus aus entlasten und ich habe die fantastischen Baumstandorte dort, wo ich sie möchte. Und ich kann das Wasser in den Untergrund bringen. Also das wären, also diese Stadterweiterungsgebiete, das sind wir in der Seestadt Aspern, das sind die Areale, in denen sich das Thema Schwammstadt am besten realisieren lässt. So, das sollten wir da unbedingt mitdenken.
Ja, das ist ein guter Hinweis.
Weidhofen forciert ja auch das Gartenthema sehr stark. Auch ein Mittel, um mehr Grün in die Innenstadt zu bekommen. Ist Urban Gardening noch ein Thema?
Mit Urban Gardening habe ich ein zwiespältiges Verhältnis. Urban Gardening ist also so gedacht als kleine Parzellen, die den Bürgern zur Verfügung gestellt werden. Das ist eine ganz alte Tradition. Dieses Grabeland, das gibt es in ganz vielen Städten. Ich denke an Hartberg, das ganze ehemalige Glacis ist Grabeland gewesen. Da gibt es immer noch Reste davon. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich finde Urban Gardening dort problematisch, wo es öffentlich nutzbare, wo es eigentlich Flächen sind, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, wenn ich die dann wieder parzelliere und so heimlich privatisiere. Also im Stadtpark finde ich es nicht gut. Ich finde es dort gut, wo Flächen sind, die vielleicht als Bauerwartungsland oder als eine temporär genutzte Fläche, mit der ich nicht weiß, was ich anfangen soll, oder wo die Entwicklung vielleicht noch eine Zeit lang dauert, wenn ich das dort mache und es wirklich für die Nahrungsmittelproduktion zur Verfügung steht, finde ich das klasse. Ja, also insofern ja, aber nicht als sozusagen als Gegenspieler zur öffentlichen Nutzung von Grünflächen. In Wien sind wir mit sowas konfrontiert. Ja, das ist verrückt. Wir bauen für viel Geld öffentliche Parkanlagen und dann, weil der Druck der Bevölkerung so groß ist oder bestimmte Teile, nehmen wir einen Teil, den wir für ein Wahnsinnsgeld freigeräumt haben von Bebauung. Ja, wo die Flächen zu Baulandpreisen gekauft werden, um Grün draus zu machen, und dann mache ich einen Zaun außenrum und schreibe Grabeland oder Urban Gardening hin. Das finde ich fast schon zynisch.
Also wir haben das ja in drei unterschiedlichen Facetten gemacht, wie das Thema Urban Gardening vor einigen Jahren besonders aktuell war. Und wir haben uns damit auseinandergesetzt, da war klar, eins wollen wir nicht, dass wir einfach mitten im Stadtzentrum einfach pro forma Tröge aufstellen und sagen, und das ist jetzt Urban Gardening. Aber da haben wir auch eine besondere Situation, einen Glücksfall, dass wir eben diese Geschichte, diese Historie haben. Und wir haben begonnen eigentlich mit dem damals Bürgermeistergarten, der unmittelbar vor dem Ibsturm ist und der auch immer wieder in Konzepten vorgesehen war. Ja, da ist ein kleiner Garten, ein bisschen abgesenkt, da könnte man und müsste man doch. Und in Wirklichkeit war das eine kleine Gstätten und das war der Bürgermeistergarten. Und wir haben dann gesagt, so, wir wollen schon das Bewusstsein darauf richten, dass wir sagen, öffentliche Flächen sollen auch ganz bewusst der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Und wenn dort etwas gepflanzt ist, man kann dort was pflanzen, man kann etwas pflücken, man kann das durchaus nutzbar machen. Und haben dann dort eigentlich diesen ersten, aus dem Bürgermeistergarten, den Bürgergarten gemacht. Und der wird nach wie vor betreut von unseren Gärtnern, aber auch vom Reichenauer Hof, das ist ein Pflege- und Förderzentrum für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, die das im Rahmen ihres Unterrichts, ihrer Ausbildung machen. Recht schön, und das steht allen zur Verfügung, und wenn wer möchte, dann kann der dort hingehen und kann seine Kräuter pflücken. Das ist der eine Aspekt. Das zweite haben wir gemacht, dann, dass wir an dem angesprochenen Krautberg, den du ja schon einmal konzipiert hast, und auch in deinen ursprünglichen Plänen waren da so Terrassengärten vorgesehen. Und die haben wir jetzt so reaktiviert, dass wir das zu Gemeinschaftsgärten gemacht haben. Also durchaus abgegrenzt, und jeder hat dort seine kleine Parzelle. Und das Schöne dort ist das, dass dieses Gebiet, ich weiß nicht, ob du das weißt, dass das auch im Mittelalter schon als Garten genutzt worden ist. Darum heißt es ja Krautberg. Wir haben Urkunden gefunden, da wo den Stadtbürgern ein Zertifikat verliehen worden ist oder die Erlaubnis, im weiteren Garten sein Kraut anzubauen. Und das war für mich irgendwie so ganz besonders schön, weil man damit irgendwo eine Klammer geschafft hat in die Historie und etwas wieder reaktiviert hat in dem Bereich. Und das Dritte war, dass wir, so wie du gesagt hast, in einem Bauland-Hoffnungsgebiet auf der Zell, das eigentlich schon einer Genossenschaft gehört, wo sie aber sagt, ja, da werden wir die nächsten 10, 15 Jahre nichts bauen, haben wir auch gesagt, dann stellt uns das doch zur Verfügung für die nächsten 10, 15 Jahre, machen wir auch so einen Gemeinschaftsgarten, wird wunderbar angenommen. Und ich glaube, das Schöne bei diesem, ob das jetzt noch Urban Gardening ist, sei dahingestellt, aber das Schöne bei diesen Gemeinschaftsprojekten ist das, dass es eine Durchmischung bringt, dass es das bringt, dass die Leute miteinander reden, dass sie ein Thema haben, das sie alle verbindet, das sie gerne machen. Und da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden, diesen Bezug zur Natur wieder zurückzufinden, diese Bedeutung, selbst für sich verantwortlich zu sein, Lebensmittel anzubauen. Also das sind schon Aspekte, die wir sehr zu schätzen wissen und in dem Sinn auch eigentlich noch weiter forcieren wollen.
Ja. Man kann das auch auf den Wohnbau ausdehnen, diese Abstandsgrünflächen zum Beispiel zu parzellieren. Das kann man auch mal probehalber machen und mal ausprobieren, wie das funktioniert. Also da lassen sich, ich finde, das ist Thema, das hat, wenn man das richtig angeht und nicht so ein bisschen modisch halt jetzt umsetzt, dann hat es, da ist viel Potenzial drin. Und du hast jetzt zwei unterschiedliche, wirklich sehr, sehr unterschiedliche Aspekte von essbarer Stadt angesprochen, so würde ich das lieber nennen, ja. Sozusagen das, was die Stadtverwaltung, die Stadtgärtner für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, also in den Blumenrabatten halt irgendwas, was ich pflücken und essen kann oder Kräuter, die ich abschneiden kann, statt den üblichen Blümchen, die dort stehen. Das ist eine Sache, das stellt sozusagen die von der Gemeinschaft bezahlten Gärtner stellen etwas her, was sich jeder nehmen kann, das ist ein Ding. Und das andere Ding ist, dass ich tatsächlich eine Fläche abgrenze und einer Familie oder einem Bürger zur Verfügung stelle langfristig. Das eine ist, finde ich, etwas, das kann überall in der Stadt passieren. Das ist total spannend. Es kann auch vor dem Optiker, dem kann man ein Beet mit Karotten hinmachen, weil die ja angeblich die Sehkraft verbessern, ja? Und jeder kann da Karotten ernten. Oder so, ja. Also das ist dann etwas, das stelle ich zur Verfügung. Das kann auch noch ein bisschen Werbeattraktion mit sein. Das kann ich tun. Und das andere ist, ich stelle einfach Flächen zur privaten Nutzung zur Verfügung. Und da habe ich, das war mein Punkt, da habe ich davor gewarnt, dass das keine Flächen sein dürfen, die von großem öffentlichen Interesse sind, sondern das können Bereiche sein, die vielleicht traditionell passen. Das können Bereiche sein, für die ich momentan keine andere Verwendung habe als Kommune. Aber das sollten nicht die zentralen Grünflächen sein, dass ich von denen was abknapse.
Werner, du selbst bist ja auch ein begeisterter Hobbygärtner. Gibt es den idealen Garten für dich?
Begeistert ist vielleicht, ja, begeistert schon, aber ja, der Erfolg ist vielleicht
etwas anderes.
Ja. Genau, begeistert ist nicht begabt. Nein, den idealen Garten, das ist schwer zu sagen, das kann es einfach nicht sein. Ich scheitere ja, muss ich ganz ehrlich sagen, daran, weil ich immer dann, wenn der Garten irgendwie gestaltet ist, dann kommen mir die Zweifel und dann denke ich mir, na, das ist doch nicht das, was man sich irgendwo erwartet. Und es ist so ein bisschen wie in einem Zimmer, wenn man immer wieder die Möbel umstellt, nur ist im Garten vielleicht ein bisschen aufwendiger, weil die Pflanzen ja gewachsen sind und dann tut man sich schwerer, irgendwo auch gedanklich das wegzugeben. Aber den idealen Garten gibt es nicht, aber es ist einfach schön, denke ich mir, wenn man wirklich irgendwann einmal dieses, auch in einer Innenstadt, in einem Stadtzentrum, so eine kleine Oase hat, wo man sich zurückziehen kann, wo man einfach andere Eindrücke kriegt. Egal, ob man mit den Füßen über ein Stück Wiese läuft oder wenn man halt irgendwo einmal einfach seinem Traum nachgeht und Rosen schnipselt oder so irgendwas. Vögel zwitschern hört, ja. Also das ist schon etwas, das merke ich bei mir selber, dass ich das sehr, sehr gern mag. Aber den idealen Garten hätte ich noch nicht gefunden. Es ist, glaube ich, ein permanentes Verändern und manchmal hätte ich gerne etwas, dass ich mir denke, so, jetzt würde ich gerne wirklich etwas anpflanzen. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja, jetzt wäre aber eigentlich so ein schöner, romantischer Wildgarten, der so ein bisschen an die Provence erinnert, wäre etwas Schönes. Dann hätte ich wieder gern einen Rosengarten. Es ist ein permanenter Sehnsuchtsort. Man projiziert immer irgendetwas hin. Aber das ist mir beim Garten, muss ich ganz ehrlich sagen, das passiert mir beim Garten eher als bei einem Haus. Und ich weiß aber nicht, warum.
Du brauchst einen Gartenarchitekten.
Das wollte ich gerade fragen, Stefan. Vielleicht abschließend, hast du Tipps und Ermunterungen?
Ja, da habe ich schon was dazu zu sagen. Also ein Zimmer, in dem ich permanente Möbel umräumen würde, nie gemütlich. Ja, ich finde, ein Garten oder auch die Möblierung oder die Ausstattung einer Stadt, ich brauche eine Grundausstattung, die muss stimmen und die muss sitzen und passen. Das sind die Pflanzen, die dann den Raum bilden. Also es geht ja immer um Raum, auch im Garten. Also ich muss die Bäume an der richtigen Stelle stehen haben, ich muss die Hecken und die ganze Infrastruktur des Gartens richtig haben. Und dann entsteht ein wunderbarer Raum, wenn ich gut bin, wenn ich als Planer gut bin. Ein Planer muss jetzt nicht unbedingt ein professioneller Gartenarchitekt sein. Wir haben in Norddeutschland, die schönsten Gärten Norddeutschlands sind von irgendwelchen Pastoren oder sonst irgendwelchen Laien angelegt worden. Aber es muss der Rahmen passen und innerhalb dieses Rahmens kann man dann anfangen zu gärtnern und hat vielleicht seine Beete und kann hier und dort was verändern. Aber die Grundausstattung muss mal passen. Und so sehe ich das übrigens auch für die Straßen und Plätze von Waidhofen. Also die Grundstruktur muss stimmen. Dann kann ich irgendwo dem Optiker sein Karottenbeet vor den Laden stellen. Dann kann ich irgendwo eine Schale mit Blumen aufstellen und so weiter. Aber die räumliche und ökologisch sinnvolle Struktur, die muss von Anfang an passen und die will wohl überlegt sein, weil Bäume brauchen Zeit. Nach 30 Jahren geht es erst richtig los.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Genau. Danke euch beiden fürs Dabeisein.
Danke. Gerne. Sehr.